Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 184, am 17. Juli 2025. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spreche ich mit Gabriela Hauser. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Gabriela Hauser. Sie sind Innenarchitektin, Büroinhaberin und gemeinsam mit Ruben Hauser, Nico Dürr und Andreas Steb, Geschäftsführerin des Architekturbüros Büro Hauser. Und Sie sind Vizepräsidentin des BDIA, des Bundes Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, der offizieller Initiativpartner des Heinze Klimafestivals ist. Lassen Sie uns zunächst mal über Ihr Büro sprechen, wo wir jetzt auch gerade sitzen. Ihr Vater hat Büro Hauser gegründet und Sie haben die Geschäftsführung übernommen und neu strukturiert. Die Übergabe eines Büros ist ja immer eine relativ aufregende Angelegenheit. Das hört man auch immer wieder, wenn Podcast-Gäste sind, die genau darüber erzählen. Wie war die Übergabe des Büros? Wie ist Ihnen das gelungen und was war Ihnen wichtig dabei?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, also es war wirklich ein mehrjähriger Prozess. Für mich war auch nicht von Anfang an klar, obwohl ich schon im Büro mitgearbeitet habe, war nicht klar, dass ich das Büro übernehmen werde. Schlüsselfigur war dann unter anderem auch mein Mann, der eigentlich eher aus der Start-up-Szene und BWL kommt und der aber das mitverfolgt hat und gemeint hat, Ela, wir können das doch zusammen machen. Und das hat dann natürlich so einen ganz anderen Gedankengang in Bewegung gesetzt. Dann haben wir aber auch gesagt, weil mein Mann ist kein Architekt, ich bin Innenarchitektin, wir machen Architektur, Innenarchitektur, Tragwerksplanung. Wir brauchen auch einen leitenden Architekten, der vor allem meinen Vater ersetzt. Genau, mein Vater war eigentlich auch schon um die 70, über 70. Und wir haben dann echt auch noch ein paar Jahre gebraucht, um den Nico Dürr als leitenden Architekten zu finden. Genau, das war dann nochmal die Schlüsselfigur, die eigentlich uns als Geschäftsleitungsteam dann vollendet hat sozusagen. Und der Andreas Steb, der war schon länger als Leiter Management mit im Büro, genau. Und er hat Gott sei Dank weitergemacht. Genau, die beiden sind auch Prokuristen und wir sind GeschäftsführerInnen. Und ich glaube, ein großer Punkt war einfach, dass mein Vater es sehr proaktiv mitgestaltet hat. Er hat sehr schnell losgelassen und hat gesagt, ja, die junge Generation muss jetzt ran. Ich mische mich nicht mehr groß ein und hat uns da einfach sehr viel Freiheit gegeben in diesem Prozess. Und das war mega, das war richtig gut.
Das ist ja total toll. Also weil ich habe auch schon mal gehört, dass jemand eben nicht so gut loslassen kann und dann ganz lange noch immer da ist und man irgendwie mal so behutsam drumherum schlawenzelt und schaut, wie bringt man demjenigen jetzt bei, dass man sozusagen das übernimmt jetzt. Das ist ja total toll, dass er das konnte. Und dieses breite Aufstellen mit Architektur, Innenarchitektur und Tragwerksplanung, war das in dem Büro vorher auch schon so oder haben Sie es dann erweitert?
Die Tragwerksplanung hat er schon vor, glaube ich, 20 Jahren, also das Büro gibt es jetzt 40 Jahre und vor 20 Jahren hat er schon die Disziplin Tragwerksplanung mit reingenommen. Da wir damals schon mit Holzbau angefangen haben, vorgefertigtem Holzbau, und er wusste, es gibt einfach nicht viel Tragwerksplaner, die das gut verstehen und können. Die muss ich im eigenen Büro haben. Genau, und die Innenarchitektur kam dann über mich so vor 15 Jahren mit rein.
Und der Fokus, der liegt auf Holzbau, nachhaltige Materialien, Umbaukultur und Bauen im Bestand?
Ja, so ganz grob. Wir machen schon auch viel öffentliche Gebäude, genau, am liebsten in Holzbau, aber das geht natürlich auch nicht immer. Also es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum nicht.
Ja, und innenarchitektonisch legen Sie den Fokus auf Hospitality, also Hotels, genau. Gastronomie, Tourismus und das andere große Feld ist New Work, wo es dann um Arbeitswelten geht, Büroräume, Coworking Spaces, Konferenzräume und so weiter. Das sind so die Felder. Und dann, wir sprechen ja jetzt eher über die Innenarchitektur, über den Aspekt.
In der Innenarchitektur arbeiten wir aber auch sehr eng mit den Architekten zusammen in den öffentlichen Gebäuden. Also wir gestalten auch Kindergärten, Schulen, alle möglichen Arten von öffentlichen Gebäuden in der Innenarchitektur. Also am liebsten haben wir alle drei Disziplinen in einem Projekt zusammen. Und wenn wir nur Innenarchitekturaufträge machen, dann eben am liebsten in der Hospitality und in Arbeitswelten. Also die sind dann separat nur Innenarchitektur.
Ich wollte noch weiter, bevor wir über die Innenarchitektur sprechen, zum Büro kommen, weil Sie haben Standorte in Berlin und im Schwarzwald. Das ist so interessant. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Kontexte. Beeinflussen sich diese Orte gegenseitig?
Also ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Gefüge, weil es eben gerade so gegensätzlich ist. Es ist aber auch immer wieder Arbeit, die Gegensätze dann auszuhalten und zusammenzubringen. Trotzdem sind wir da mittlerweile als Team sehr gut eingespielt. Wir sind also bestens über Video und die Technik verbunden und versuchen auch mindestens einmal im Jahr beide Standorte zusammenzubringen mit einem Büroausflug mindestens. Projektbezogen sind die einzelnen Mitarbeiter auch ab und zu dort oder hier. Genau. Und also im Schwarzwald ist unser Gründungsort. Da ist natürlich sehr großes Wissen vom Handwerk, der Holzbau. Wir haben super Handwerker da unten. Und hier in Berlin ist natürlich mehr so diese Netzwerkarbeit, das Kulturelle, vielleicht auch die Trends, Marketing, also solche Punkte sind hier sehr stark angedockt. Und das befruchtet sich aber sehr gut. Ja, und im Schwarzwald ist es auch sehr schwierig, Fachkräfte zu finden, also gute Architekten auch. Und das können wir hier mit dem Standard auch sehr gut ausgleichen dann.
Ist es denn dann, man findet vielleicht Architekten, Architektinnen nicht, aber finden Sie dafür eher Fachplaner und vielleicht auch Handwerker?
Da haben wir natürlich ein festes Netz da unten. Und dadurch, dass es fast dörflich oder kleinstädtisch ist, die Struktur, weiß man, auf wen man sich verlassen und vertrauen kann. Das ist nochmal ganz anders als in der großen Stadt in Berlin. Also das ist so fast einfacher, so zu arbeiten dann. Aber dadurch, dass wir viele öffentliche Projekte machen, können wir gar nicht mit unseren Lieblingshandwerkern immer zusammenarbeiten. Das macht es natürlich dann manchmal auch ein bisschen schwerer. Aber so ist es ja bei allen, die mit öffentlichen Auftraggebern arbeiten.
Mhm. Apropos Auftraggeber und Bauherren, wie ist es denn dort, was das Nachhaltigkeitsempfinden angeht?
Also der Wunsch ist oft da. Allerdings merkt man die letzten ein, zwei Jahre, dass auch in Baden-Württemberg, wo die Kommunen eigentlich noch recht gut vermögend waren, dass es auch weniger wird. Und dann dadurch, dass der Holzbau manchmal schon da auch teurer ist als ein Massivbau, wenn man jetzt neu baut, ist das natürlich oft ein Thema. Aber es gibt auch Kommunen, die sagen, ich möchte auf jeden Fall einen Holzbau. Egal, was die Mehrkosten sind, Holzbau ist gesetzt. Also das Verständnis, dadurch, dass es auch im Schwarzwald ist, Holz, das ist schon den Menschen sehr nahe.
Und wie könnte man das Problem lösen, wenn es ja auch für die Allgemeinheit besser ist, mit Holz zu bauen und nicht umweltschädlich zu bauen? Welche Möglichkeiten könnte es da geben?
Fangen wir vielleicht mal bei einem anderen Thema an. Also erstmal dieses Umbau versus Neubau. Also ich glaube, dass da ein stärkerer Fokus eben auf die Umbauwende sozusagen und nicht immer auf den Neubau gesetzt werden muss. Also dass wir wirklich auch in unserer Gesellschaft merken, wir haben schon genügend oder sehr viele gebaute Gebäude. Ich glaube nicht, dass man nicht nur noch umbauen kann, man muss weiterhin auch neu bauen, aber man kann auch sehr viel umbauen und umnutzen. Ja. Also so beides, man braucht beides, glaube ich.
Und das macht sozusagen auch schon kostengünstiger.
Und das macht schon kostengünstiger, genau, wenn man einfach wie den Rohbau, also selbst wenn man ein Gebäude entkernt, steht der Rohbau da. Ja. Es macht es meistens günstiger, ja. Mhm. Aber es ist natürlich mehr Aufwand und das ist auch ein Thema bei uns Architekten, die HAI geht damit noch nicht so gut um bei Umbauten. Also man wird bei Neubauten besser honoriert als bei Umbauten. Das ist jetzt mal ganz pauschal gesagt. Natürlich gibt's Ausnahmen, aber ja, das kann man so sagen. Ja.
Das ist in Arbeit, glaube ich, ja, dass das genau mal angepasst wird.
Da hoffen wir, dass bald die HAI nochmal angepasst wird und überarbeitet wird. Ja.
Wäre auf jeden Fall an der Zeit.
Ja.
Und was Kreislaufgerechtigkeit angeht, wie sieht es da aus? Also auch aus Bauherrensicht vielleicht, ja, sind die da auch interessiert, dass man eben sagt, wir wollen anders fügen, wir wollen nicht mehr kleben, wir wollen Materialien, die im Kreislauf bleiben können.
Da merken wir, dass da schon vereinzelt Bauherren oder Kommunen offen dafür sind, aber oft fehlt das totale Verständnis dafür, warum. Und das wird nicht so wirklich hinterfragt. Mhm. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als PlanerInnen, dass wir wirklich auch die Kommunen, die Bauherren darauf hinführen und ihnen einfach auch dieses Thema aufmachen. Gleichzeitig ist es aber in der Planung im Moment noch sehr schwer, Also weil es einfach oft mehr mit diesen Lizenzierungen zu tun hat, wenn ich Bauteile wiederverwende. Also da braucht es einfach einen riesen Ruck, wie man zirkulär bauen kann und wie man Reuse eigentlich in den Alltag integrieren kann.
Ich musste gerade an Friedrich Merz denken, der sagte, wenn wir jetzt hier CO2 einsparen, dann ist überhaupt nirgendwo eine Katastrophe weniger auf der Erde. Da habe ich mir schon gedacht, dass das Mindset, wenn das jetzt das Oberhaupt unserer politischen Elite sagt, dann wird es natürlich total schwierig, das weiter voranzutreiben. Aber ich glaube, bei den Kommunen ist vielleicht sogar noch mehr Verständnis dafür da als jetzt bei der Bundes.
Aber klar, das kommt dann immer, ist immer wieder der Bürgermeister oder der vom Bauamt, der Leiter kann da was entscheiden, aber die sind immer abhängig auch von ihren Stadträten oder Gemeinderäten. Und da ist natürlich auch alles vertreten, politisch gesehen. Und das macht es oft auch nicht ganz so einfach, muss man sagen.
Man braucht eigentlich ein ganz klares Gesetz, dass man nicht umweltschädlich baut.
Genau. Und dann aber auch dieses Bewusstsein muss einfach noch viel stärker in unserer Gesellschaft verankert werden. Wie gehen wir mit vorhandenen Materialien oder Rohstoffen um, dass wir nicht immer alles wieder neu einbringen müssen in diesen Kreislauf? Ja, da braucht es einfach wirklich ein totales Umdenken.
Mhm. Ja. Aufklärung auch wahrscheinlich, ja. Ja, würden Sie, bevor wir über den BDIA sprechen, dessen Vizepräsidentin Sie ja sind, auch nochmal gerne ein Projekt nennen aus Ihrem Büro, das sozusagen für Sie besonders genau dafür steht, wofür Sie stehen, also etwas, wo der Bauherr stimmte, wo das Projekt stimmte und Materialien für Sie stimmten und alles war gut.
Ja. Da würde ich sogar ein älteres Projekt nehmen. Das steht hier in Oranienburg, ist eine Kita, Kindergarten. Und da durften wir in Oranienburg vor 12 Jahren eine Kita in vorgefertigtem Holzbau machen. Und in Oranienburg kannte das niemand damals. Und das war total cool, weil wir das mit unserem Holzbau aus dem Schwarzwald, der hat es vorgefertigt, hier mit den LKWs hochgefahren. Und wir durften eben bis zur Innenarchitektur das alles planen und gestalten. Und das, ich war jetzt vor anderthalb Jahren beim 10-jährigen Jubiläum und das Gebäude und auch der Innenraum steht noch da wie vor 10 Jahren und es riecht sogar noch nach Holz und es ist für mich ein Projekt, wo ich sage, wow, es hat sich wirklich gelohnt und die können es wirklich wertschätzen mittlerweile. Die Stadt Oranienburg hat jetzt so ein ähnliches Projekt nachgebaut, auch in Holzbau. Also sowas hat dann für mich auch Impact und wo ich weiß, die Kinder haben eine tolle Atmosphäre, in der sie jeden Tag sind und also auch die Erzieherinnen, die lieben das, weil die Akustik auch passt und so weiter. Also und das finde ich dann vor allem schön, weil das ist für mich dann auch Nachhaltigkeit, weil ich weiß, das steht in 20 Jahren wahrscheinlich auch noch so da. Natürlich muss man ein bisschen renovieren und so weiter, aber ich glaube, auf solche Gebäude muss man setzen. Von innen nach außen und von außen nach innen, dass es wirklich zusammenkommt.
Man kann ja auch sagen, der Holzbau hat natürlich auch echt eine Wahnsinnsentwicklung in den letzten 10 Jahren durchgemacht. Ja. Also heutzutage ist wahrscheinlich die Verwunderung natürlich nicht mehr so groß und die Überzeugungsarbeit muss da auch nicht so stark geleistet werden.
Genau. Ja.
Ja. Wenn wir zum BDIA kommen, also Sie setzen sich ja nicht nur mit Ihrem Büro, sondern auch als Vizepräsidentin des BDIA für nachhaltige Bauweisen ein. Und der BDIA engagiert sich auch für nachhaltiges Planen und Bauen. Wie genau sieht dieses Engagement aus?
Genau, ich bin Teil des Präsidiums als Vizepräsidentin. Wir sind ein 4-köpfiges Team und wir arbeiten im Ehrenamt als Präsidium und dann gibt es die Bundesgeschäftsstelle mit einer Bundesgeschäftsführerin und 5 Mitarbeitern, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Meine Rolle zum Beispiel jetzt im Präsidium ist, dass ich die Stimme zum Bundesrat, Bundesrat heißt, es sind diese Landesvorstände, die wir haben 9 Landesvorstände, die sich 2-mal im Jahr treffen mit uns als Präsidium. Genau, und ich bin sozusagen die Brücke von Präsidium zu Bundesrat und nehme mich ihren Anliegen eigentlich auch an. Also und guck, was ist in unseren Ländern los, was bewegen die, was haben sie für Sorgen, Nachwuchsprobleme und so weiter. Also solche Themen, genau, das beschäftigt mich dann und ich nehme das dann ins Präsidium mit rein.
Das ist Berufspolitik und es geht darum, den Berufsstand zu vertreten.
Genau.
Ich habe auch gesehen, dass es das erste Innenarchitektursymposium gibt, auch vom BDIA veranstaltet.
Den Innenarchitektur Summit jetzt vom 7. bis 9. November hier in Berlin.
Und das sozusagen umrandet um den Tag der Umbaukultur, den die Bundesstiftung Baukultur ins Leben gerufen hat, 2022. Ja. Was passiert da? Warum machen Sie so einen Summit?
Wir sind natürlich eine kleinere Sparte der Innenarchitekten und sind auch nicht so sichtbar, glaube ich. Wir versuchen natürlich, dass immer ein Innenarchitekt in einer lokalen Architektenkammer im Vorstand mit drin ist und so weiter, weil wir wirklich auch glauben, dass unser Berufsstand super wichtig ist, ganzheitlich betrachtet mit den anderen Architektursparten sozusagen. Also damit meine ich Architektur, Landschaftsplanung und Städtebau. Und der Summit ist für uns wichtig, weil wir glauben, dass Innenarchitektur einfach auch was sehr Strategisches hat und nicht einfach nur am Schluss kommt und ein bisschen die Oberflächen hübsch macht oder aufhübscht. Und da hat sich sehr viel getan in den letzten 10, 20 Jahren auch schon. Aber wir wollen noch lauter werden und noch mehr uns vernetzen. Und deswegen ist uns als neues Präsidium die Idee gekommen, komm, wir treffen uns für einen dreitägigen Summit. Da ist auch unsere Bundesmitgliederversammlung so 2-3 Stunden mit involviert, wo auch nur die Mitglieder dann mit dabei sind. Genau, aber der Samstag, der ist wirklich dann offen für alle, die kommen möchten. Wir möchten den in Zukunft jährlich machen, den Summit. Und dieses Jahr ist eben das Thema Umbauwende in der Innenarchitektur, in allen Aspekten. Das ist auch recht hochkarätig. Jetzt hat auch die Bundesbauministerin zugesagt, dass sie kommt. Und wir freuen uns. Und nachmittags gibt's dann eher so Workshops und einzelne kleinere Vorträge. Morgens ist es ein bisschen mehr politisch mit Podiumsdiskussionen und Vorträgen. Mhm. Ja, genau.
Ich wollte noch mal ein bisschen über die Entwicklung sprechen. Ich habe vor 2 Jahren selber in einem Podcast-Interview mit einer Innenarchitektin einen Titel formuliert, der hieß »Die Stunde der Innenarchitektur schlägt«. Und dazu möchte ich fragen, wie hat sich das Standing der Innenarchitektur in den letzten Jahren verändert, seit über die Bauwende und die Umbauwende so breit gesprochen wird?
Also ich bin gar kein Fan Innenarchitektur versus Architektur, weil ich glaube, am Schluss müssen wir alle zusammenarbeiten. Aber wir Innenarchitekten, wir arbeiten ja schon seit jeher, das bekommen wir im Studium, wie die Muttermilch aufgesogen sozusagen, kriegen wir einfach mit, dass wir im Bestand arbeiten. Egal, ob das ein Neubau ist oder ein Umbau, weil wir arbeiten innen drin sozusagen. Und trotzdem glaube ich, dass jetzt in der Mehrheit der Planungsbranche schon nochmal bewusst wird, was die Innenarchitekten eigentlich so machen, auch über die Jahre hinweg. Mhm. Früher wurde das ein bisschen so abgetan einfach. Mhm. Und das wird jetzt wichtiger, weil natürlich auch viele in der Architekturbranche, merke ich ja selber bei uns im Büro, wir haben super viele Bestandsgebäude, die wir umbauen. Das war vor 5 Jahren noch ganz anders. Es waren fast nur Neubauten. Und das ist das Tolle, dass diese ganze Umbauwende, Bauen im Bestand, dazu braucht es alle. Und wir sind eben darauf eigentlich auch schon spezialisiert als Innenarchitekten.
Ich finde das auch interessant, wie das den Beruf auch verändert oder auch ein Bewusstsein dafür schafft. Ja. Was passiert denn jetzt von wegen, wenn jetzt InnenarchitektInnen eben nach außen gehen, wenn die an die Fassade kommen? Das habe ich jetzt auch schon öfter mal gehört. Dann ist mal diese Frage so, wo darf ich plötzlich nicht mehr weitermachen und ist das noch zeitgemäß? Und da verschiebt sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen was in den Berufsfeldern.
Ja, total. Also es gibt auch wirklich Kolleginnen, die sind sehr architektonisch unterwegs und die können das auch richtig gut. Und dann gibt's andere, die bleiben einfach nur innen drin, im Innenraum. Mhm. Und ich glaube, die Grenzen sind da schwimmend, genauso wie Architekten ja auch teilweise wirklich super Innenarchitektur machen. Und andere Architekten sagen, oh Gott, damit möchte ich gar nichts zu tun haben. So. Und ich glaube, diese fließenden Grenzen, die müssen wir erlauben und auch akzeptieren und eigentlich eher befördern sozusagen.
Ja, vor allen Dingen, der Kuchen ist ja groß. Ja. Es gibt sehr viel umzubauen und umzugestalten.
Genau. Und am besten ist es natürlich, wenn es ein Team ist, also Architektur in Architekturteam. Und da ist zum Beispiel unser Wunsch, dass es einfach noch viel mehr Wettbewerbe gibt oder Vergabeverfahren, wo wirklich auch Innenarchitektur gesetzt ist neben der Architektur. Das gibt's sehr, sehr wenig.
Immerhin ist die Landschaftsarchitektur schon jetzt meistens für den Außenraum doch mit dabei. Das war auch nicht immer so.
Nee. Und die sind uns da auch in vielem ein Vorbild. Also die haben ja da auch einen riesen Aufschwung die letzten Jahre erlebt, die Landschaftsarchitekten. Mhm. Haben das auch sehr gut, finde ich. Und also wir sind da in engem Austausch auch in der Bundesgeschäftsstelle mit.
Ja, also mir scheint es auch von außen, dass die Relevanz einfach von Landschaftsarchitektur und Innenarchitektur gerade permanent ansteigt, weil es einfach gerade das ist, was wir dringend brauchen.
Ja, und ich glaube auch, viele Menschen dachten einfach oft die Jahre, das ist halt einfach dieses Luxussegment Innenarchitektur. Und genau das möchten wir halt rüberbringen, auch beim Summit, dass es das eben nicht ist. Also auch, ja, aber das ist ein Bruchteil unserer Aufgaben, weil es braucht einfach öffentliche Räume, in denen wir 90% unserer Zeit sind, die einfach gut gestaltet sind. Also für unsere Kinder, für unsere Senioren, Thema Senior Living, ne? Also das braucht Flexibilität in den Innenräumen. Und wenn man darauf spezialisiert ist, dann kann man das auch super in Konzepten umsetzen.
Ja, ja, und auch die Umbauten gigantischer Häuser, sei es Bürohäuser, Kaufhäuser, die anders genutzt werden sollen. Ich denke mal, da stellen jetzt Innenarchitektinnen und Architektinnen auch ein sehr gutes Team da.
Und da gibt es zum Beispiel auch spannende Wettbewerbe, wo genau dann die Disziplin Innenarchitektur und Architektur ausgeschrieben ist, gerade bei so Umnutzungen im größeren Stil. Das ist total spannend.
Auf dem Heinze Klimafestival, das dieses Jahr auch wieder im November stattfindet, und zwar nach Ihrem Summit.
Eine Woche später.
Genau, und zwar wieder an der Station in Berlin. Und da gibt es in diesem Jahr das neue Interior-Event Greenterior bei Baunetz ID. Es richtet sich an Interior-DesignerInnen, InnenarchitektInnen, PlanerInnen, GestalterInnen und Studierende der Innenarchitektur und des Interior-Designs. Was erwarten Sie von Greenterior?
Ich erwarte mir, dass es ein Festival wird, wo einfach super Lösungen des Innenraums dargestellt werden. Also das fängt bestimmt an bei den Möbeln, und auch die Möbelhersteller haben ja dieses Thema, wie kann ich zirkulär Möbel bauen? Da ist ja dann auch immer die Empfehlung, dass man Funktion, Konstruktion und Oberfläche trennt. Also, dass man so einfach das sehr gut austauschen kann. Aber auch da gibt es schon sehr gute Ansätze bei Möbelherstellern, auch bei deutschen Möbelherstellern. Aber das kann einfach noch viel weiter getrieben werden. Wenn man beim Thema Möbel anfängt und dann aber bis hin zur Atmosphäre, bis hin zu unterschiedlichen Referenzen, die wir vorstellen können und zeigen, Nachhaltigkeit hat nichts mit eine armseligen Referenz zu tun, sondern das ist, kann richtig toll werden einfach. Und dass man so richtig Lust bekommt auf nachhaltige Materialien, Materialien, die ich wiederverwenden kann, die gesund sind, die super gesunde Innenräume gestalten. Also all diese Themen wünsche ich mir, dass die einfach nochmal eine ganz andere Präsenz bekommen.
Ich kann mir vorstellen, dass hier der Kontakt zwischen Herstellenden und eben Planenden vielleicht auch nicht schlecht ist.
Ja, ja.
Und dass das Hersteller auch inspiriert, sozusagen. Einfach da, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, ne? Kreislaufgerecht vor allen Dingen zu schaffen.
Genau.
In der Innenarchitektur ist ja schon auch dieser Gegensatz, dass es schnelllebig ist und trotzdem irgendwie nachhaltig sein soll oder will.
Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Sparte drauf an, wie schnelllebig die ist. Das ist ja typisch für so ein Hotel, was man dann nach 5 bis 8 Jahren irgendwie das Hotelzimmer wieder erneuert. Aber auch da kann man ja mit Massivholz oder mit einfach wirklich wertigen Materialien arbeiten, die man renovieren kann. Und dieses Bewusstsein, dass man nicht immer diese Dekorschichtstoffplatte einsetzt, dieses Bewusstsein muss einfach noch viel mehr in unsere Köpfe rein. Und dieses, ich möchte jetzt einen wertigen Innenraum schaffen, der begeistert und der dann auch einfach viel länger erhalten bleibt, wie wenn man den nach 5 Jahren wieder erneuert, sozusagen.
Ja. So ein bisschen wie wenn man nachhaltige Mode betreiben will, dass man sich gute Basics anschafft und dann mit den Accessoires spielt vielleicht. Und wenn die auch noch nachhaltig sind, dann spricht ja gar nicht so viel dagegen.
Ja.
Ich fand ja eigentlich dieses Bild der Natur, die auch total protzt, jeden Frühling, komplett um sich schmeißt mit Schönheiten ohne Ende. Und dann vergeht das Ganze wieder, aber es entsteht eben kein Schaden.
Ja.
Ob man nicht das als Mensch auch schaffen kann in seiner Produktion.
Ja, das ist ein total schönes Bild. Ja,
ja, Sie sind Jurymitglied beim Heinze Architektur Award mit Caroline Nagel von Kobe aus Kopenhagen und mit Jörg Finkbeiner von Partner und Partner. Wie ist die Juryarbeit? Wie sind die Einreichungen? Haben Sie überhaupt schon die Einreichungen gesehen?
Ich bin gerade dabei, die zu sichten, und wir dürfen jetzt eine Vorauswahl machen, jeder für sich. Und dann treffen wir uns im September einen Tag lang und eben werten das alles aus. Ja. Genau, und werden bestimmt viel diskutieren, weil wir aus ganz unterschiedlichen Feldern kommen.
Ich habe hier im Podcast immer Werbung dafür gemacht, dass Leute einreichen sollen. Wie viele haben eingereicht?
Also ich meine über 150 Architektureinreichungen und über 200 Studenten arbeiten. Das ist echt toll.
Also 350 Arbeit müssen Sie bewerten.
Ja.
Also es wird ein schöner Sommer.
Ja, ja.
Am Strand mit, mit den ganzen
Unterlagen. Wir müssen bis Ende Juli schon die Vorauswahl haben. Ja. Was?
Oh, das ist wirklich auch sehr sportlich. Ja. Also doch kein Strand bis Ende Juli auf jeden Fall. Ja.
Aber ich freue mich sehr auf die Juryarbeit und auch Caroline, die ja, glaube ich, mehr auch aus so einem städtebaulichen Kontext arbeitet, kennenzulernen und auch Jörg Finkbeiner, der sehr stark Zirkularität und Holzbau nach vorne treibt. Super spannend, die beiden dann kennenzulernen.
Sehr schön. Ja, ich hatte noch die letzte Frage. Was erhoffen Sie sich vom Austausch auf dem Klimafestival für die Branche und auch für die Politik? Und zwar jetzt mal alle mitgemeint, nicht nur auf die Innenarchitektur bezogen.
Ja. Für mich ist ja das Klimafestival schon wie gesetzt eigentlich, dass es jedes Jahr sich wiederholt. Und das finde ich richtig toll, wenn man so das Gefühl hat, es geht vielen so. Also, dass es einfach in der Branche total etabliert ist und man diese Bühne hat, nur ein oder zwei Tage über dieses Thema zu sprechen. Und das macht unterschwellig, glaube ich, ganz viel mit den Herstellern, mit den Planenden, selbst die Bauherren, die ja teilweise auch da sind. Und das finde ich total toll, dass es so etabliert wird und die Leute wirklich aus der Dachregion anreisen nach Berlin für das Klimafestival.
Ja, wir sehen uns auf jeden Fall dort.
Ja.
Vielleicht aber auch schon vorher auf dem Innenarchitektur-Summit, für den ich auch alles Gute wünsche.
Und vielen Dank.
Vielen Dank für das Interview, Gabriela Hauser.
Ja, vielen Dank.
Und das war's für heute. Hier noch ein Tipp zu dem nächsten großen Heinze-Event. Das Heinze Klimafestival findet in diesem Jahr wieder im November in der Station in Berlin statt. Den Link zur Veranstaltung und zur Anmeldung und auch, um sich ein paar Eindrücke von der letzten Veranstaltung zu machen, findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Habt schöne Sommertage. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2025.